SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Anna-Veronika Wendland. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die wenigsten von uns im Alltag haben Gelegenheit, auf eine Osteuropa- und Technikhistorikerin zu treffen. Das sind Sie nämlich am Herder-Institut in Marburg. Vielleicht verraten Sie uns erstmal, welche Ihrer Begeisterungen war denn zuerst da? Die für Osteuropa oder die für Technik?
Also eigentlich die für Technik, weil ich schon als Kind total technikbegeistert war, obwohl ich es nicht zu meinem Beruf gemacht habe. Und Osteuropa kam dann später dazu. Das hat aber auch wieder mit Technik zu tun, weil es war tatsächlich Tschernobyl, was mich auf Osteuropa gebracht hat. Vorher war ich eine typische westdeutsche Rheinländerin, die keinen großen Horizont nach Osten hatte. Und dann kam dieser Unfall und machte uns plötzlich klar, die Welt endet nicht an Grenzen und nicht an Staatsgrenzen und es gibt da noch eine ganz große weiße Welt da in Osteuropa und es gibt Leute, die da direkt betroffen sind, viel stärker als wir und das hat mich dann gepusht Richtung Osteuropa.
Sind dann sogar hin nach Tschernobyl, 3 Jahre nach dem Unfall. Sie haben über Reaktorsicherheit in einigen Kernkraftwerken in der Ukraine geforscht. Und Sie haben Russisch und Ukrainisch gelernt. Und seit 2014 herrscht in Luhansk und in Donbass der Krieg. Das gerät manchmal in der Berichterstattung in Vergessenheit. Für Sie sicherlich nicht, denn Sie haben familiäre Beziehungen in die Ukraine. Ihr Mann stammt aus Kiew. Ist nach wie vor Familie in der Ukraine?
Ja, ein Teil unserer Familie ist nach wie vor dort, denn die Männer dürfen ja nicht ausreisen. Und wir haben auch weitere Verwandtschaft in der Ukraine. Ein Teil ist aber auch geflüchtet. Also wir haben jetzt gerade meine Schwiegermutter, die bei uns wohnt, und unsere Verwandtschaft aus Odessa, die haben auch in Leipzig jetzt eine Wohnung gefunden. Also Ehepaar mit einem kleinen Kind.
Was berichten die Menschen aktuell, die in der Ukraine geblieben sind?
Ja, ich kann zum Beispiel gerade berichten, was unser Neffe, der in Kiew wohnt, in dem Viertel, was gerade vorgestern wieder beschossen wurde, berichtet hat. 3 Uhr morgens, erster Alarm, aufgestanden, wieder hingelegt. 5 Uhr morgens, zweiter Alarm, wieder aufgestanden, wieder hingelegt. Und dann 7 Uhr morgens sehen sie da am Fenster, wirklich am Himmel, die Raketen vorbeifliegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, dass auch dieser Krieg die Leute so ganz allmählich zermürbt, auch einfach durch diesen ewigen Luftalarm und so. Und das ist ja nur in Anführungszeichen Kiew, also in der Ostukraine, in Severodonetsk oder anderen Städten, Mariupol, herrscht einfach totale Zerstörung. Und das ist entsetzlich für die Menschen dort.
Und im Donbass und Luhansk erleben das die Menschen schon sehr lange, seit 2014. Hatten die Menschen nach der Annexion der Krim und nach dem Beginn des Krieges 2014 eben, hatten die mit so einem Angriff Putins gerechnet?
Ja, die Ukrainer haben sicherlich mehr damit gerechnet als Deutsche oder andere, die da weiter weg sind. Aber dass es dann kommt, war trotzdem so unvorstellbar für die Ukrainer, weil man ja letzten Endes doch noch in einem zwar schon zerteilten, aber doch Kommunikationsraum mit den Russen gelebt hat und sich das schlicht nicht vorstellen konnte, dass es so weit kommt.
Jetzt gab es einen Kommentar in der New York Times, die als einflussreichste Zeitung der Welt gilt, sorgte für heftige Diskussionen. Ein militärischer Sieg der Ukraine sei plötzlich nicht mehr wahrscheinlich. Putin bleibe zu stark und würde keinen Rückzieher machen. Wie wird das in der Ukraine aufgenommen? Was hören Sie von dort?
Nun, was ich von dort höre, ist nach wie vor, dass die Ukrainer sich in ihrer Mehrheit entschieden haben, sich zu verteidigen, weil sie wissen, es geht hier wirklich jetzt ums Ganze für sie. Das ist jetzt nicht die Frage, die sich bei uns manche einbilden. Es ginge da um den Eintausch von ein bisschen Unfreiheit unter Putin gegen Frieden, also gegen Abwesenheit von Schießereien, sondern die Leute wissen, dass dann der Terror weitergeht. Wir wissen, dass auch aus der Erfahrung anderer Kriege, dass mit Waffenstillständen oder Friedensschlüssen nicht unbedingt der Frieden einkehrt, sondern dass dann halt ein Massenterror die Bevölkerung überzieht. Und das ist das, was die Ukrainer befürchten. Und sie haben ja gute Begründungen dafür, denn sie sehen, was in den russisch besetzten Gebieten passiert. Und das ist ihre Perspektive. Und deswegen kämpfen die so erbittert.
Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Sie haben in Atomkraftwerken über Reaktorsicherheit geforscht, unter anderem in der Ukraine. Sie gingen zum Beispiel 3 Jahre nach dem Unglück von Tschernobyl im Oktober 89 in die damals sowjetukrainische Hauptstadt nach Kiew. Woher kam denn da der Strom im Studentenwohnheim?
Der kam aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl. Das war nämlich 3 Jahre nach dem Unfall mit 3 von 4 Blöcken, der vierte war ja der havarierte Block, wieder in Betrieb. Und das war auch was, was mich total beschäftigt hat.
Ich weiß noch, wie ich
in diesem Wohnheim saß und dachte, so auf meine Lampe starrt und dachte, das ist jetzt Atomstrom aus Tschernobyl. Da musste ich erstmal mit klarkommen als deutsche Atomgegnerin.
War das Thema da in Kiew gegenwärtig? War Tschernobyl da präsent?
Tschernobyl war sehr präsent und zwar so als Alltagspraxis. Ne? Es gab sehr viele Dinge, die man nicht durfte. Also das, was Ukrainer sehr gerne machen, wandern gehen, im Wald Pilze suchen, da Lagerfeuer machen und so Sachen, das war alles verboten. Und das habe ich natürlich mitbekommen. Und wir hatten ja immer unsere Feten im Studentenwohnheim und da haben dann meine Kommilitoninnen und Kommilitonen ihre eingemachten Sachen von zu Hause mitgebracht und immer gesagt, das ist das von zu Hause, das ist sauber, das ist hier nicht aus der Gegend. Und das hat schon geprägt, aber es war auch so ein Alltagsleben mit Tschernobyl, ne? Also so eine Art Gewöhnung an diese Alltagspraxis. Und das war für mich schon sehr fremd. Aber ich habe das einfach zur Kenntnis genommen. Und ich musste ja damit mitleben.
Ja, trotzdem lief alles weiter. Gab es da so eine ideologische Begeisterung für Atomenergie in der Ukraine nach dem Motto, ja, da wurden sozialistische Atomstädte geschaffen, die dann gleichermaßen Fortschritt symbolisierten?
Ja, das war sehr fragmentiert. Ne? Die Leute waren einerseits, also gerade die direkt damit befasst waren, die auch in diesen Städten lebten, die waren sehr überzeugt von diesem Fortschrittsmodell und die waren auch von der Kernenergie ungeheuer überzeugt, weil sie ja immer vor dem Hintergrund arbeiteten, was gab es denn in der Ukraine? Sie hat eine ungeheuer dreckige Schwerindustrie, Kohlekraftwerke, die letzten Endes für wesentlich mehr Opfer verantwortlich waren als der Unfall von Tschernobyl. Und sie hatten eine Wasserkraft, die quasi ausgereizt war. Also der gesamte Dnieper war praktisch in Wasserkraftwerke umgewandelt. Und die sahen Kernenergie als notwendiges Übel oder als gute Sache. Auch tatsächlich aus Umweltschutzgründen, nicht nur aus Gründen des Stromverbrauchs.
Und wenn wir jetzt den Blick auf heute werfen, das größte ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja wurde Anfang März angegriffen. Russische Soldaten hatten auch das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl eingenommen. Wie groß ist die Gefahr, die von Atomkraftwerken jetzt im Krieg ausgeht?
Ja, man muss ganz klar sagen, Atomkraftwerke, also zivile Atomkraftwerke, sind Friedensanlagen. Die sind nicht dafür gebaut, Kriegen standzuhalten. Man kann zwar sagen, dass diese Reaktor-Containments, also wie die der Anlage in Saporischschja, zwar einem Zufallstreffer standhalten würden, aber wenn einer hingeht und so eine Anlage gezielt beschießt, mit dem Ziel, sie zu zerstören, dann hat da letzten Endes die Anlage auch keine Reserven mehr.
Ist das nicht etwas, was Ihnen unglaubliche Angst macht?
Ja, das macht natürlich Angst, aber dieser ganze Krieg macht ja Angst. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass nicht das Kernkraftwerk die Ursache ist, sondern der Krieg, der Kriegsherr Putin, der das entscheidet, der bewusst auch entscheidet, dass seine Armee die Genfer Konvention verachten darf. Ja, also dass diese Art der Kriegsführung, die ja eigentlich geregelt ist, ne, in der Nähe von Staudämmen oder Deichen oder Atomkraftwerken haben, keine Kriegshandlungen stattzufinden. Das wird genauso missachtet wie das Verbot, zivile Objekte gezielt zu beschießen. Das heißt, wir sehen hier eigentlich einen Zivilisationsbruch am nächsten. Und das ist das eigentliche Problem. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, was würde der Ukraine denn passieren, wenn sie nur erneuerbare Energien nutzen würde, dann würde Putin andere Ziele angreifen. Dann wäre es halt der Staudamm oder die Chemieanlage. Und solche Anlagen im Krieg können sogar mehr Opfer verursachen als ein beschossenes Atomkraftwerk. Das muss einem auch klar sein.
Also ein unglaublich schwieriges Thema. Sie waren mal eine überzeugte Gegnerin der Atomkraft. Mit welchen Argumenten?
Ja, mein Hauptargument, ich war halt links. Ich war gegen den Staat und diese Atomkraftwerke symbolisierten auch irgendwie den rheinischen Kapitalismus, gegen den wir da letzten Endes kämpften. Und das war fast so ein kulturelles Lernen. Ne? Also das war nicht so, dass man sich intensiv mit Kernenergie beschäftigte und dann kam man irgendwann zu einem Schluss, das sei verwerflich, sondern das nahm man sozusagen im Paket mit dem Linkssein, kam auch das Anti-Atom-Sein. Denn ich bin ja schon eine spätere Generation Anti-AKW. Ich war nicht die erste Generation, die da auf irgendwelchen Bauplätzen in Wiel oder so gekämpft hätte, sondern das war erlerntes Wissen, nicht selbstgemachtes Wissen.
Sozusagen. Haben Sie sich mit Gefahren auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Und es war ja auch Tschernobyl, was mich wirklich gepusht hat. Ne? Also das war eine Schockerfahrung. Das war ein großer Reaktorunfall, von dem man uns erzählte, er könne nicht passieren. Wir wussten natürlich damals überhaupt nichts über die Unterschiede zwischen diesem Reaktortyp in Tschernobyl und unseren Kernkraftwerken. Und das war für mich das gesetzte Faktum. Und das war für mich Argument genug. Und das ist für viele Leute heute auch Argument genug.
Als Sie dann in der Ukraine waren, zum Thema Reaktorsicherheit geforscht haben, da waren Sie in Tschernobyl. Was hat Sie denn da umdenken lassen?
Als ich in Tschernobyl war, habe ich ja noch nicht über Reaktorsicherheit geforscht. Das war ja während meines Studienjahres in der Sowjetukraine. Und dann wurde ich irgendwann auch nach Tschernobyl eingeladen für einen Tag, weil die mich interviewen wollten mit ihrem Kraftwerksradio. Das war auch so eine ganz lustige Geschichte. Die wollten die deutsche Studentin interviewen. Und da war ich dann einen Tag auf dieser Anlage, die ja noch lief. Ne? Also drei Blöcke liefen noch. Da lief ganz normaler Schichtbetrieb und gleichzeitig dieser Ground Zero des kollektiven Anti-Atom-Gedächtnisses da Wand an Wand. Das war für mich schon so, das ist ein sehr eindrucksvolles Erlebnis gewesen. Das bekam ich auch schlecht zusammen, dass da gleichzeitig dass man durch eine laufende Anlage läuft und daneben an ist dieser Unglücksreaktor. Das hat mich schon sehr geprägt, aber das war nur der Trigger eigentlich, später mich damit zu beschäftigen. Das habe ich damals noch nicht gemacht. Die Forschung später lief dann in einem anderen ukrainischen Atomkraftwerk, was auch einen ganz anderen Reaktortyp betreibt. Und das war dann erst ab 2012, also wesentlich später.
Das war dann so ein Prozess. Denn interessant ist ja zu erfahren, wie dieser Wandel vollzogen wurde. Was ist da in Ihnen passiert?
Ich glaube, das war ein ganz stufenweise langsame Geschichte. Die fing natürlich an mit dem Forschen in diesen Anlagen. Ich habe einfach da sehr, sehr viel gelernt, was ich vorher nicht wusste und was mich natürlich das ist typisch für Wissenschaftler, zum Differenzieren gebracht hat, ne, zum Wahrnehmen von Ambivalenzen und dass nie die Dinge so schwarz und weiß sind und zum Erlernen von Abwägung. Und ich glaube, das ist das Schlüsselwort, Abwägung, weil es gibt schlechthin nicht die perfekte Energietechnik. Also wir haben einige CO2-arme Technologien zur Verfügung und jeder hat Vor- und Nachteile und ich bin irgendwann auch unter dem Eindruck der Klimadebatte zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach hier in Deutschland viel zu früh aus der Atomkraft ausgestiegen sind, die nämlich gerade mit Bezug auf Deutschland eine ziemlich gute Performance hingelegt hat. Also wir haben in Deutschland eben keine Atomunfallserfahrung, sondern wir haben eigentlich eine sehr gute Erfahrung mit dieser Industrie.
Sie sehen es als mögliche Brückentechnologie, also als Ergänzung der Erneuerbaren. Das ist, glaube ich, das Fazit, zu dem Sie kommen. Jetzt ist aber politisch entschieden, Ende des Jahres werden die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Warum machen Sie die Diskussion nochmal auf?
Weil ich diese Entscheidung nach wie vor für falsch halte. Weil ich es auch für gut nachweisbar halte, dass die Entscheidung 2011 aufgrund nicht vorhandenem Wissen geschehen ist. Also Frau Merkel hat de facto die deutsche Kernenergie in Rente geschickt, ohne eigentlich eine Datengrundlage für ihre Entscheidung zu haben. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Man kann solche Infrastrukturentscheidungen, die über Jahrzehnte unser System bestimmen, nicht übers Knie brechen, ohne dass man wirklich weiß, was ist eigentlich passiert in Fukushima und ist das übertragbar auf unsere Anlagen. Und wie alle Forschung ergeben hat, war es eben nicht übertragbar. Und dann darf Politik so nicht entscheiden.
Ja, und jetzt wird diskutiert, sollten AKW länger laufen? Anna-Veronika Wendland bei uns in SWR1, Leute, Sie wollen die Debatte anstoßen. Wir erleben, dass dieses Thema sehr emotional diskutiert wird. Wie lässt sich das sachlich angehen?
Das lässt sich eigentlich sehr einfach sachlich angehen, indem man einfach mal schaut, was muss jetzt ersetzt werden. Also es soll das russische Gas ersetzt werden und die russische Steinkohle, die in unseren Steinkohlekraftwerken ja auch verfeuert wird. Und wenn man sich das bilanziert, dann könnte man sagen, dass ein Teil des Gases, der nämlich verstromt wird, das meiste Gas geht ja tatsächlich in den Wärmemarkt, aber das Gas, was verstromt wird und die Steinkohle, die verstromt wird aus Russland, die könnte man zum Beispiel bilanziell durch diese drei noch laufenden Kernkraftwerke ersetzen. Und das könnte man dann eben auch CO2-arm machen. Also die Kernenergie hat eine CO2-Bilanz wie die Windkraft. Sie ist aber so zuverlässig wie die Kohlekraft. Und das macht sie natürlich zu einem enorm guten Klimaschutzinstrument. Und es sollte dann auch genutzt werden.
Ein Thema, was natürlich im Vordergrund steht, ist die Sicherheit. Wenn Sie daran denken, wie Atommüllfässer unbedacht und unsicher im Lager Asse abgekippt wurden, lässt das Ihr Vertrauen in sichere Endlager wachsen?
Das sind eindeutige schlimme Fehler der Vergangenheit, die auch der Staat auf seine Kappe nehmen muss. Denn dieses Endlager Asse war ja, das war übrigens nicht für hochaktiven Abfall, sondern für leicht- und mittelaktiven Abfall. Aber nichtsdestoweniger, es war eine Katastrophe. Man hat ein nicht geeignetes ehemaliges Bergwerk eben dafür umrüsten wollen und hat eindeutig eine nicht geeignete Anlage genommen. Und das sind Fehler, aus denen man lernen muss. Und man versucht ja auch in diesem neuen Endlagerfindungsprozess genau aus diesen Fehlern zu lernen und zu sagen, das muss jetzt ein radikal wissenschaftsbasierter Prozess sein. Da dürfen keine politischen Entscheidungen die Oberhand gewinnen, sondern es muss die Wissenschaft entscheiden, was der beste Standort ist.
Das sagt sich dann so einfach und es ist so schwierig um der Umsetzung, denn wir stehen ja vor der Herausforderung, dass das Gesetz eine sichere Lagerung für hochradioaktive Abfälle für mehr als 1 Million Jahre gewährleisten muss. Ist sowas nicht ein Ding der Unmöglichkeit?
Ja, das ist in unseren Horizonten natürlich nicht vorstellbar, aber es ist bei einer wissenschaftlichen Befassung mit diesem Thema, mit diesem Material, was man sehr gut kennt, was gut erforscht ist, sein Verhalten ist gut erforscht und gut vorhersagbar und auch das Verhalten bestimmter geologischer Formationen, von denen man weiß, dass sie seit Jahrmillionen statisch vorhanden sind, ist auch gut vorhersagbar. Und genau das ist das, was dieser wissenschaftsbasierte Prozess dann tut. Es sucht Formationen aus, in denen dieser Atommüll dann auch sicher aufzubewahren ist. Und die Millionen Jahre, das ist auch wirklich wichtig, das ist ein deutsches Spezifikum. Also die anderen Endlagernationen, wie zum Beispiel die Skandinavier, die schon wesentlich weiter sind als die Deutschen, die haben als Sicherheitsbeleg, der nachgewiesen werden muss, die Frist von 100.000 Jahren und die reichen aus Sicht der Sicherheit vor Einwirkungen dieses Atommülls vollkommen aus. Also die 1 Million Jahre ist sozusagen so eine politische Sicherheitsmarge, die die Deutschen noch obendrauf gelegt haben.
Sie waren Mitglied bei einem Verein Nuklearia, der sich für die Förderung der Kernenergie einsetzt. Dann sind Sie ausgetreten. Ich glaube, Ende vergangenen Jahres war das. Aus welchem Grund?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Es kam verschiedentlich zu Konflikten, weil ich bestimmte sehr dezidierte Auffassungen hatte, wie man zum Beispiel mit Leuten umgehen soll, die gleichzeitig auch in der AfD sind und wie man mit Kooperation mit der AfD umgehen soll. Das haben wir dann in dem Verein auch erstmal auch geregelt mit einem mit einer selbst auferlegten Kooperationsverbot. Und das war mir aber eigentlich nicht genug. Ich hätte mir lieber einen Nichtvereinbarkeitsbeschluss gewünscht. Und es kam halt auch verschiedentlich wirklich Konflikte mit Leuten, die in der Klimafrage eine völlig andere Auffassung vertraten als ich. Obwohl es auch ganz viele andere Mitglieder gibt, mit denen ich mich eigentlich völlig konform fühlte. Also es war sehr disparat, aber es gab halt ein paar Leute, die mich auch sehr angegriffen haben. Ich sei eine Linke, die ihre Agenda da durchdrücken wolle, unter anderem auch ein Vorstand. Und da habe ich gesagt, Leute, ich mache das hier ehrenamtlich, ich muss mir nicht das antun. Und ich habe auch keine Lust, immer für solche öffentlichen Aussagen von bestimmten Mitgliedern der Nuklearia mit in Haftung genommen zu werden. Und deswegen ist es besser, wir gehen getrennte Wege. Und das habe ich dann auch gemacht.
Das war dann am Ende eine wenig sachliche Diskussion. Auf Ihrem Twitter-Account lassen sich allerdings auch Wörter finden wie Ökofaschisten. Ich frage mich, ob das dann einer lösungsorientierten Debatte dient.
Ja, das war in diesem Falle eine Antwort auf Angriffe. Sehr oft sind wir konfrontiert mit Behauptungen, man müsse ja nur wissen, dass die AfD für die Atomkraft sei und dann wisse man, warum man dagegen sein muss, denn Atomkraft sei rechts per se. Da habe ich gesagt, Leute, das war meine Antwort. So kommt man nicht weiter in so einer Diskussion. Wenn ihr mal guckt, wer bei den Querdenkern mitläuft oder was Ökofaschismus ist, zum Beispiel rechte völkische Siedler, die da irgendwo in der Uckermark siedeln und genauso gegen Kernenergie sind, wie sie für Erneuerbare sind, weil sie halt auch auf, also Öko von rechts sind, ne? Dann kommt man damit einfach nicht weiter. Ne? Da könnte man dann genauso gut den Erneuerbaren sowas in die Schuhe schieben. Und das habe ich damit gemeint. Ne? Das waren also Antworten auf Angriffe, die die Kernenergie in die rechte Ecke drücken wollten. Und das habe ich mir tatsächlich nicht gefallen lassen wollen.
Ja, Sie haben auch geschrieben, dass unter anderem der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner sowohl Atomkraftbefürworter mit Rechtsextremisten und Querdenkern in einen Topf geworfen hat. Also das zeigt, dass diese Diskussion sehr emotional geführt wird und nicht mehr auf sachlicher Ebene.
Genau, das ist halt wirklicher Blödsinn, was Herr Stegner da gesagt hat, weil wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Impfgegner drauf sind, ne, dann sieht man, dass die auch sehr oft Angst vor Strahlung haben, also auch gegen Atomkraftwerke sind. Die sind nicht nur gegen Impfung, sondern auch gegen Atom.
Und auch das kann man nicht verallgemeinern.
Ja, eben, aber von daher kann man überhaupt nicht so agieren und sagen, wer für Atom ist, ist gleichzeitig schon Querdenker. Das funktioniert nicht. Es gibt in jeder dieser Gruppen so eine und solche und man muss halt sich die Mühe machen, sich die einzelne Person anzuhören, was sie sagt. Und wenn jemand kommt wie ich, der tatsächlich eher von links her argumentiert, dann möchte ich auch, dass das respektiert wird. Und dann möchte ich mir auch verbitten, dass man mich deswegen in die rechte Ecke stellt, nur deswegen, weil ich für eine bestimmte Technologie mich einsetze.
Die Diskussion wird ja in vielen Bereichen geführt. Der deutsche Klimaminister Robert Habeck hatte eine Klage gegen die EU-Kommission erwägt, als die Atomenergie und Gas als nachhaltig einstufte. Habeck ist auch gegen die Mini-AKWs, auf die Frankreich große Hoffnung setzt. Wie beurteilen Sie das? Driftet Europa durch die Uneinigkeit bei Energiefragen auseinander?
Ja, die Gefahr besteht zumindest. Da gerade Herr Habeck ist ein gutes Beispiel, dass dann halt auch ein Doppelstandard da sich Raum greift. Ne? Also die Proteste der deutschen Seite waren ja gegen die Kernenergie wesentlich heftiger zu hören als zum Beispiel gegen das Erdgas in der Taxonomie. Ganz einfach aus dem Grunde, weil man, das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg, weil man ja der festen Überzeugung war, dass das Erdgas die Brückentechnologie zum Backup der Erneuerbaren ist. Und das ist einem ja auch letzten Endes unter den Füßen zusammengebrochen.
Jetzt gibt es keinen Nord Stream 2.
Jetzt gibt es eben keinen Nord Stream 2. Das heißt, das war auch inkonsistent. Ne? Also Habeck ist auch jetzt inkonsistent. Ne? Wenn er konsistent das K im Namen seines Ministeriums, nämlich Klimaministerium, verfolgen würde, dann müsste er jetzt einfach sagen, nee, also jetzt mehr Kohle noch zu verbrennen, das ist wirklich tabu. Dann muss die Kernenergie auf die Tagesordnung und das traut er sich nicht, weil er weiß, dann fliegt ihm womöglich seine Partei um die Ohren.
Anna-Veronika Wendland in SWR1, Leute. Atome nicht über Magneten und Hitze fusionieren, sondern über Laser. Das ist vor wenigen Jahren entwickelt worden. Ein Münchner Start-up kriegt da gerade von der Industrie viel Unterstützung. Sehen Sie darin neue Möglichkeiten der Energiegewinnung?
Ja, natürlich. Wir müssen auf jeden Fall weiter forschen. Diese Kernspaltungsenergie, die ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss in der Kerntechnik. Das steht außer Frage, weil wir stehen halt jetzt vor dem Grundsatzproblem, dass wir jetzt unter dem Druck einer doppelten Krise, eigentlich der Klimakrise und der Energiekrise, dieser kriegsbedingten Krise, dass wir jetzt sehr schnelle Lösungen brauchen. Deswegen sagen ja auch die Grünen zu Recht, wir müssen mehr Erneuerbare bauen, aber auch die muss man erst bauen. Und Fusionstechnologie, welcher Art auch immer, das ist so eine Art Marathon. Das dauert noch sehr lange, bis man dazu wirklich zu wirklichen industriefähigen Anlagen kommt.
So paradox das klingt, das Unglück von Tschernobyl, das war der Beginn für die erneuerbaren Energien, also für den Fortschritt, ist dann womöglich die Energiediskussion, die wir gerade führen, womöglich ein Innovationstreiber?
Natürlich, Krisen sind immer Innovationstreiber und Krisen machen immer Schwachpunkte klar. Ne? Also die legen Schwachpunkte offen. Zum Beispiel hat jetzt diese Krise den eindeutigen Schwachpunkt der deutschen Energiewende offen gelegt, nämlich ihr stillschweigendes Akzeptieren, dass es noch sehr lange um fossiles Backup für diese volatilen Erneuerbaren geht. Und die Erkenntnis macht sich jetzt allmählich breit, dass es womöglich doch besser gewesen wäre, dieses Backup mit Kernenergie zu bewerkstelligen oder zumindest zum Teil mit Kernenergie und eben nicht fossil. Und das ist eine bittere Erkenntnis, die einem sehr, sehr spät kommt, weil der Atomausstieg oder die Vollendung des Atomausstiegs ja vor der Tür steht.
Sie sind ja nicht nur Technikhistorikerin, sondern auch noch Osteuropa-Historikerin. Hat sich eigentlich die Einstellung zur Atomenergie in Osteuropa verändert?
Erstaunlicherweise hat die sich nach Tschernobyl eine Zeit lang mal sehr stark verändert. Da gab es in vielen osteuropäischen Ländern zum Beispiel Moratorien, also Verbote, Atomkraftwerke weiterzubauen. Oder es gab Ausstiege aus schon angefangenen Atomeinstiegen, zum Beispiel im Falle Polens. Und das hat sich tatsächlich gewandelt. Und das hat sich erstaunlicherweise auch durch Fukushima nicht sozusagen aus der Spur bringen lassen. Die Polen wollen in die Kernenergienutzung einsteigen. Die Ukrainer wollen, wenn sie heil aus diesem Krieg kommen, auch noch neue, modernere Kernkraftwerke bauen. Belarus ist eingestiegen vor einigen Jahren, war zu Zeiten von Tschernobyl ja kein Atomstaat. Und solche Beispiele gibt's halt mehrere. Und das sollte uns schon zu denken geben. Also momentan ist es eher so, dass Deutschland den Sonderweg bestreitet. Denn Deutschland hat ja funktionierende Kernkraftwerke.
Wenn Sie alte Weggefährten sprechen, was sagen die denn eigentlich von ihrer Wandlung von der Atomkraftgegnerin zur Befürworterin?
Also es gibt so eine und solche. Es gibt welche, die dann wirklich sehr überrascht und entsetzt waren. Ich kannte zum Beispiel auch Walter Mossmann, also den Barden der Anti-AKW-Bewegung, der ja auch hier in der Gegend in Wiel auch angefangen hat. Und den kannte ich über Ukraine-Zusammenhänge, weil der in seinen alten Tagen sehr viel Städtepartnerschaft Freiburg-Lemberg gemacht hat. Und ich glaube, der war not amused über die Nachrichten, die er dann von mir bekam, als ich ihm aus dem Kernkraftwerk Rivne dann da E-Mails schickte. Das fand er komisch. Aber es gab auch andere, die waren offen und interessiert. Und es gab die Dritten, die haben das Thema einfach umgangen, ne, weil sie wussten, da würde es sonst so eine Art Clash of Cultures geben, und die haben dann einfach das Thema umgangen.
Sie schauen als Historikerin natürlich auch auf die Geschichte. 1955 wurde Franz Josef Strauß Atomminister. Die friedliche Nutzung der Kernenergie schien Mitte der 50er Jahre als große Verheißung. Dann passierte Tschernobyl, und es scheint, dass die Kernenergie so plötzlich politisch rechts und links eingestuft wurde von ihren Gegnern und Befürwortern. Wie war das?
Ja, ursprünglich, interessanterweise, war die Kernenergie mal, und das ist sie in vielen Ländern immer noch, war ja ein Fortschrittsprojekt, ne? Das war also ein linkes Projekt. Also überall haben sich Sozialdemokraten und Kommunisten für die Kernenergie nicht nur interessiert, sondern sich dafür begeistert. Das war auch ganz logisch. Also wer Marxist war, der war stets für das fortschrittlichste Produktionsmittel, und das war die Kernenergie in den damaligen Augen. Und das hat sich tatsächlich dann radikal geändert. Also mit der Öko-Bewegung und so dem Marsch der kann man sagen, Zerfallsprodukte der 68er-Bewegung in die Umweltbewegung hat sich das dann tatsächlich geändert. Und irgendwann mal war es dann auch so, das finde ich persönlich sehr traurig, aber im Grunde hat die deutsche Linke die Kernenergie den Rechten regelrecht vor die Füße geschmissen. Es hat dann irgendwann auch in der SPD, in den Gewerkschaften, niemanden, auch bei den Jusos, niemanden mehr gegeben, der bereit war, über dieses Produktionsmittel im Zusammenhang mit sozialer Befreiung nachzudenken. Und das halte ich für sehr schade.
Ja, es gab dann einen beinahe Kühlmittelverlust, einen Störfall in Biblis. Und es wurde von seitens RWE ein Jahr lang vertuscht. Auch in Jülich wurden Störfallereignisse vertuscht. Soll denn so Vertrauen in eine höchst gefährliche Technologie entstehen?
Ja, darüber habe ich ja in meinem Buch auch sehr viel geschrieben, dass das ja durchaus nicht so eine Durchstoßgeschichte ist. Ne? Also es gibt ja Anhänger der Atomindustrie, die das tatsächlich so sehen, ne? Also dass die Anti-AKW-Bewegung mit ihrer Angstpolitik die deutsche Kernenergie kaputt gemacht hätte. So einfach kann man sich's nicht machen, sondern die Industrie hat selber Fehler begangen, ne? Und vor allen Dingen Kommunikationsfehler. So Sachen wie ein Jahr auch tatsächlich sicherheitstechnisch wirklich bedeutenden Störfall zu verschweigen und zu vertuschen, das geht einfach nicht. Und wer dann die Konsequenzen tragen muss in Form von Widerstand gegen die Anlage, der muss sich eben auch nicht wundern. Das stimmt.
Ja, was sagen die Betreiber denn jetzt? Die Betreiber der verbliebenen drei scheinen da selber uneins. Also die einen winken ab. Nur der Betreiber des Kernkraftwerks Isar 2 bei Landshut, die E.ON-Tochter Preußen Elektra, sagt, das sei machbar. Können Sie das erklären? Warum sagen die einen so, die anderen so?
Naja, die Preußen Elektra hat vor allen Dingen erstmal die Fakten festgestellt. Technisch machbar ist das nämlich. Die Frage ist, ist es politisch machbar? Und da warten eindeutig die Betreiber auf das politische Signal. Bei uns folgen die Betreiber der Politik. Und wenn die Politik ihnen sagt, wir haben jetzt diesen Notstand vorliegen, ihr müsst es jetzt machen, würden die Betreiber der Politik sicherlich auch folgen. Aber solange dieses Signal nicht kommt, und es kommt nicht, die Grünen verweigern dieses Signal, werden auch die Betreiber sich da nicht besonders engagieren.
Sie sagen, technisch sei es machbar, aber hängt das nicht mit den Brennelementen zusammen, die bis Ende des Jahres abgebrannt sind? Also es müssten erstmal neue produziert werden. Das dauert wohl 1,5 bis 2 Jahre sogar.
Ja, das ist nicht ganz korrekt. Die Brennelemente sind nicht zum Ende des Jahres abgebrannt. Sie sind nur, die Reaktorkerne dieser drei laufenden Anlagen sind so berechnet, dass sie bis Ende Dezember Volllast laufen können. Sie können aber auch noch ungefähr drei Monate danach im sogenannten Streckbetrieb laufen, also auf verminderter Leistung. Da kann man auch reaktortechnisch noch sehr viel machen, um da auch noch sehr viel Leistung und Strom rauszuholen. Aber danach, ne, danach bräuchte man dann eben nach einer sommerlichen Revision neue Brennelemente, und die müsste man halt wirklich jetzt bestellen, damit die dann für die Wintersaison 2023, 2024 dann auch zur Verfügung stünden. Und dieses Zeitfenster schließt sich halt jetzt.
Sie sagen, ein Kernkraftwerk ließe sich als Bürgerkraftwerk betreiben. Also Bürgerkraftwerke gibt's ja bei den erneuerbaren Energien. Die finanziellen Kosten eines Kernkraftwerks, wie könnten die denn Bürgerinnen und Bürger überhaupt finanzieren? Gibt's das in anderen Ländern?
Nein, ich habe gesagt, man kann Kernkraftwerke in öffentlicher Hand betreiben und dann sind wir sozusagen, wir, der Staat, die Bürger, dann sind wir auch die Betreiber, die Versicherer, aber auch die Profiteure. Das war mein Argument. Also mein Argument, dass man tatsächlich, dass Kernkraftwerke auch schon aus Transparenz- und Sicherheitsgründen am besten in öffentlicher Hand untergebracht wären.
Und jeder Ort kümmert sich um den radioaktiven Müll?
Nein, nicht jeder Ort, sondern öffentlicher Hand bedeutet, wie auch jetzt, dass sich die Gemeinschaft, in diesem Falle die Bundesrepublik, dass das wirklich Bundesangelegenheit ist, sich um den Atommüll auch zu kümmern. Das ist tatsächlich nichts, was man dezentralisieren kann.
Wobei die Endlagersuche, ja, wir haben eben darüber schon gesprochen, eines der allergrößten Probleme ist, um da eine Sicherheit zu garantieren. Wie wollen Sie das garantieren?
Das kann man nur garantieren, indem man garantiert, dass dieser Prozess, dieser Findungsprozess wirklich evidenz- und wissenschaftsbasiert ist und eben nicht, wie das in der Vergangenheit war, Beispiel Gorleben, dass man sich einen Ort sucht, von dem man vermutet, dass dort die Leute besonders ruhig sind und nicht protestieren werden und dann war es außerdem noch nahe der DDR-Grenze, ne? Also sozusagen in der Provinz abgeschoben. So geht es natürlich nicht, sondern es muss tatsächlich dann ein wissenschaftsbasierter Prozess sein und da gibt es auch genügend Verfahren, die sicherstellen, dass man dann auch wirklich den geeignetsten Standort findet.
Wie sehen da Lösungen in anderen Ländern aus?
In anderen Ländern gibt es schon weiter fortgeschrittene Findungsprozesse, zum Beispiel die Finnen haben bereits einen Standort gefunden und auch schon ein Endlager fast vor Fertigstellung. Also die werden wahrscheinlich ungefähr in 1,5 bis 2 Jahren anfangen auch einzulagern. Die sind also so gut wie fertig. Und die haben in Granit ein Endlager gebaut, also sogenanntes Kristallin, sagen die Geologen dazu. Das ist einer von 3 möglichen Wirtsgesteinen für die Aufbewahrung von Atommüll und wir haben 3 davon. Also wir haben alle 3, Tongestein, Salzgestein und Kristallin und die Finnen haben, weil sie nur Kristallin haben, sich für Kristallin auch entscheiden müssen natürlich.
Es kommen auch viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Calw beispielsweise von Andreas Pfrommer und sagt, naja, es bleibt natürlich noch die Frage, weil wir gerade eben über die Kernbrennstäbe gesprochen haben, wo kommt denn das benötigte Uran her? Da wissen wir ja auch, dass das häufig in Ländern aus Ländern kommt wie Niger oder Kasachstan beispielsweise. Das werden Sie nicht wollen.
Korrekt ermittelt, aber das ist ein Problem grundsätzlich aller unserer Energieformen. Wo kommen die Rohstoffe her? Und das ist übrigens dasselbe Problem, stellt sich auch bei den erneuerbaren Energien. Da braucht man Kupfer, Nickel, seltene Erden, die auch zum größten Teil in Nicht-Demokratien zu uns geliefert werden. Das heißt, wir gewinnen da eigentlich nichts, sondern da hilft tatsächlich nur rigoroses Lieferkettengesetz und eine Qualitätsausrichtung dieser Lieferung. Das heißt, wir müssen dann einfach Auflagen machen, dass bestimmte Arbeitsschutz- und Umweltschutzauflagen eingehalten werden in diesen Bergbauindustrien. Und wenn sie es nicht tun, können wir es nicht kaufen. Das muss dann tatsächlich klar sein. Das gilt aber dann genauso für Uran wie auch für alle Rohstoffe, die wir für erneuerbare Energienanlagen brauchen.
Eine Frage aus Rinteln von Martin Brandt, der fragt, wessen Scheckheft reiten Sie? Das ist eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich häufiger begegnet.
Ja, ich bin Wissenschaftlerin in einem Institut der Leibniz-Gemeinschaft und das habe ich übrigens mit Frau Kempfert gemeinsam, die ja in der Öffentlichkeit sehr energisch für erneuerbare Energien streitet. Und ihr unterstellt man ja sicherlich auch nicht, dass die erneuerbare Energienindustrie sie bezahle, sondern sie ist eine Wissenschaftlerin, die von ihrem Institut bezahlt wird. Und genauso verhält sich das bei mir auch. Ich argumentiere auf Grundlage meiner eigenen Forschung für die Kernenergie als aus Gründen des Klimaschutzes. Und das tue ich nicht, weil mich eine Industrielobby dafür bezahlt.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Anna-Veronika Wendland.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.